Ja, schön, dass ich da unter euch bin. Ich bin gefragt worden, als ich von irgendjemandem hier, ob der Hannes, also mein Bruder, der hier Pastor ist, bei mir daheim sei. Was er gemeint ist, dass wir tauschen, dass er in der FG Emmen ist und ich hier. Und das Problem ist aber, dass wir kein Zuhause mehr haben. Das heisst, wir haben uns jetzt gerade so rausgefädelt aus Emmenbrück, aus dieser Gemeinde, auf dieser Gemeindesituation. Und ja, habe jetzt im Moment in dem Sinn keine Gemeinde, aber habe eine Aufgabe. So als offiziell Pensionierte, jetzt pensioniertes Ehepaar, sind wir in Willisau voll eingestiegen in dieser Gemeindegründung, die schon länger ein Projekt ist, von der FG Emmen aus. Und sie sind seit einem Jahr dran in dieser Gemeindegründung und wir erleben einfach wirklich, wie Jesus Türen öffnet. Wir haben in diesem Jahr mehr erlebt, als dass wir erwarten an Wachstum an uns, das Gott geschenkt hat, an Ermutigungen, die wir bekommen haben, in dieser ganz speziellen Gegend natürlich. Das ist eine völlig andere geistliche Situation als hier im Emmental. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Das Luzerner Hinterland und so sind wir einfach dran. In der Hoffnung, dass dann gleich mal auch ein paar Jünger uns wird ablösen und die Gruppe, die sich jetzt formiert zu einer Gemeinde, darf weiter betreuen. Eigentlich wäre abgemacht gewesen, dass ich heute mit einer Geschichte komme, die in die Gegend hineinpasst, mit der Geschichte von Jakob Schmidlin und der Bibelbewegung im 18. Jahrhundert, wo wirklich ein Aufbruch war, ein geistlicher Aufbruch im Luzerner Hinterland, Region Willisau, Rauswil, so die ganze Gegend. Spannende Geschichte, tragische Geschichte, die einen berührt. Und ich glaube, man sollte die mit einer neuen Erinnerung rufen und auch ein bisschen für die Gegend einfach warm zu werden, dass Gott noch einmal sich über die Gegend, wo das Evangelium damals aufgeblüht hat und man es radikal ausgelöscht hat, neu darf aufleben. Aber wir sind dann zum Schluss gekommen, ja, heute ist vielleicht nicht die Gegend, die Sonne, es fehlen so viele Ferienanfanglager und so. Und so bin ich mit einer ganz normale Predigt kommen. Und wieder dann mit der Geschichte von Jakob Schmidlin mal ganz speziell auf Willisau, auf Sumiswald reisen. Ja, der Text, der schon ein bisschen angeklungen ist, das ist ein Text, der löst eigentlich Hühnerhaut aus. Jedenfalls bei mir jedes Mal, wenn man ihn vertäuft anschaut. Ich muss euch ein bisschen zu diesem Text herführen aus 2. Samuel 7. Gott hat sich dem Volk Israel offenbart, hat das Volk damals in Gefangenschaft in Ägypten aus der Sippschaft von Abraham und den nachfolgenden Söhnen geformiert zum Millionenvolk. Dann ja der berühmte Auszug aus Ägypten, die Ansiedlung in ihrem eigentlichen Heimatland in Israel. Nach Mose, Josua, dann so die Richterzeit gekommen, drunter und drüber gegangen, schwierige Zeit. Und dann der erste König Saul und dann ist der David gekommen und der David hat irgendwie das Volk können festigen, so als Nation richtig formen. Sie ist eigentlich gut gegangen, sie haben die Feinde besiegt. Sie haben vieles, was einfach Gott ihnen geschenkt hat. Und gerade der David, der hat Gott so stark erlebt als seine Hilfe. Es gibt natürlich berührende Geschichten wie David, der gegen Goliath kämpft im Namen Gottes oder und so. Das geht schon unter die Haut. Und ja, also Gott, der sich da offenbart, in der ganzen Geschichte immer wieder. Und Menschen haben das ganz konkret erlebt. So eben auch der David. Und er ist jetzt König, hat sich, wie das sich gehört, als König noch so einen richtigen Palast bauen. Schön alles. Und ist da gefestigt als König, regiert, wird ihm dienen. Und eines Tages, so wirklich immer noch in dieser starken Beziehung auch zu seinem lebendigen Gott, überlegt er, ich bin da so in einem Palast und wo wohnt eigentlich Gott in unserem Volk? Und wer die Bibel ein bisschen kennt, weiss, das Volk Israel hatte ein Heiligtum, das war aber relativ etwas Einfaches. Ein zeltartiger Bau mit einem Umhang. Aber im Zentrum von diesem Heiligtum, wo äußerlich nichts Spektakuläres war, war die sogenannte Bundeslade, also das Allerheiligste. Und in dieser Bundeslade waren unter anderem die 10 Gebote, die Gott selber geschrieben hat, die Steintafeln. So symbolisch einfach, das ist die Gegenwart Gottes. Und der David überlegt, hat ja die Bundeslade, die dann, als er König geworden ist, auf Jerusalem geholt, hat die in der Nähe haben. Und wo ist die Bundeslade eigentlich? Und da heisst es im Text, der König, in seinem Palast wohnte er. Und der Herr hatte dem Land Friede gegeben. Und da ließ der König den Propheten Nathan rufen. Und dann hat er zum Nathan gesagt, siehe doch, sagt er, ich lebe hier in diesem herrlichen Palast aus Zedern. Und die Lade Gottes, also das Allerheiligste, steht in einem Zelt. Also das passt nicht, oder? Ich habe hier ein wunderbares Haus und das Heiligste, Gottes Gegenwart, ist in einem Zelt. Wir wissen nicht genau, wenn man ein bisschen nachforscht in der Chronik und Geschichtsbücher, wie ist das genau gewesen? Also offenbar ist nicht mehr das Originalheiligtum aufgebaut worden ist für die Bundeslade mit allen Umgebung und so, sondern aber das Gerät sind noch vorhanden gewesen und eben die Bundeslade und irgendwo mit einer, man kann sagen, praktisch mit einer Plache einfach zugedeckt. So. Ja. Und der David sagt, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Ich baue Gott ein Tempel. So, boah, so ein richtig schönes Haus. So. Wie sich das eben soll gehören. Und er sagt das dem Nathan, oder? Und der Nathan sagt, oh ja, super Idee. Also, mach das, oder? Also, das ist sicher Gottes Wille. Also kann man ja nicht schief liegen, oder? Da muss man gar nicht lange fragen. So etwas, Gott zur Gottes Ehre möchte bauen und das ist so eine geniale Idee, passt alles und so. Also da kann man nicht daneben liegen. Also voll drauf los. Zum Glück hat der David den Nathan geholt, oder? Bewährter Prophet, der wirklich auf die Stimme Gottes gehört hat, der die spezielle Gabe hatte, einfach die Gegenwart Gottes zu erleben und das Reden Gottes zu hören. Und weiter, der David hat immer so wahrscheinlich schon gedacht, ich möchte einfach noch die Bestätigung von Nathan, oder? Und wenn der Nathan sagt, David, voll drauf los, dann kann es nur gut kommen, oder? Und der Nathan auch, also im ersten Ding, wo er die Pläne von David gehört, denkt er, ah, das ist so gut. Ein König, der so eine geniale Idee hat, der Gott so möchte ehren, das kann nur von Gott sein. Und dann redet Gott in der Nacht zum Nathan. Und jetzt kommt es wirklich ganz stark. Es kommt ein längerer Text, wo Gott den Nathan korrigiert, beziehungsweise der David, und sagt, ich möchte nicht, dass der David mir ein Haus baut. Okay, das ist jetzt nicht so spektakulär, oder? Wie auch noch begründet, David hat sehr viel Krieg geführt und so, und soll dann seinen Sohn machen und so, das ist jetzt... Okay, aber es zeigt gleich, es ist schon gut, wenn wir auf die Stimme Gottes hören, oder? Also manchmal ist so der erste Gedanke oder vielleicht Plan, den man hat und sagt, ja, das ist sicher im Willen Gottes, ist doch alles so, ja. Wenn es mal hinterfragt wird, vielleicht noch einmal überdenkt wird, also das, ich finde es schon sehr speziell, dass hier Gott Gelegenheit geben wird, wirklich noch einmal in die Pläne hineinzureden. Und Gott korrigiert die Pläne. Und jetzt kommt etwas ganz Starkes. Also jetzt kommt einfach nicht nur ein Nein. Du sollst mir kein Tempel bauen. Jetzt kommt eine prophetische Voraussage. Und die ist so stark. Also die muss ich euch ein bisschen entfalten. Eigentlich der Text ist so, wo dann der Nathan zum David kommt, das ist jetzt so die Kernaussage, die ich jetzt hier einblende aus 2. Samuel 7, 11 bis 14, dann 16 oder zu. Der Herr verkündigt dir, dass er dir ein Haus bauen wird. Wenn deine Zeit um ist und dich zu deinen Vätern legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Den will ich sein Königtum bestätigen. Der soll in meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Das heißt, deine Nachkommen, das Königtum von dir, von deinen Nachkommen, wird ewig bleiben stehen. Das wird hier ausgesagt. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein und ich blende jetzt Kernaussage, die soll jetzt einfach mal bleiben stehen, noch einmal ein. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Aber dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewiglich bestehen. Also das wird gerade auf den Kopf gestellt, oder? Der David mit dieser Idee, ich werde dir ein Haus bauen, ich diene dir, ich werde das machen. Und jetzt stellt Gott das wie auf den Kopf und sagt, nicht du mir, sondern ich dir, ich dir. Das ist so unglaublich stark, was hier steht. Und zwar sagt Gott nicht einfach, ja, ich werde dir Erfolg geben und so, sondern er sagt, Nachkommen von dir, das wird ein ewiges Königtum sein. Das wird nie untergehen. Also, man kann es fast nicht stärker formulieren, oder? Also jetzt hier in seinem Palast, der David, ist König, weiss, ja, mein Sohn wird dann mal Nachfolger, aber wie das so ist, alle Reiche von dieser Welt sind irgendeinmal untergegangen. Jedes Reich. Die ganze Geschichte aufblättern, oder? Alle Reiche, und wenn sie noch so gross aufgebaut wurden, sind sie eines Tages irgendwo wieder von der Bildfläche verschwunden. Klar, wo Rom auf dem Höhepunkt war, hätte man das Thron nicht können sagen, oder? Du natürlich schon, der Eindruck an Rom besteht ewig, oder? Aber heute, wenn ihr gewusst hättet, wie ihr versinkt. Das gilt übrigens auch für die heutigen Weltreiche. Oder irgendwelche politischen Konstruktionen. Ja, ewig. Also, wie soll man das verstehen? Was Gott hier dem David voraussagt. Wenn wir jetzt die Geschichte anschauen, wie ist denn das eigentlich gelaufen? Und dann muss man sagen, hat man den Eindruck, das hat sich gar nicht so erfüllt. Die Verheißung ist da gewesen. Und jetzt hat schon der erste Nachkomme von David alles vermasselt. Oder nicht? Weil die Verheißung ist ja, das ist klar, stillschweigend an Gehorsam geknüpft. Der David ist Gott gehorsam gewesen und darum hat Gott ihn gesegnet. Und Gott hat sein Segen, dass das Königtum besteht, das Volk Israel besteht, an Gehorsam geknüpft. Und jetzt versagt schon die erste Generation. Das ist unglaublich, oder? Da steht von ewig, von die Sohn, die Grosssohn, die Urgrosssohn, die Ur-Urgrosssohn, die Ur-Ur-Ur-Urgrosssohn, die werden alle, das wird nicht mehr aufhören, oder? Und schon die erste Generation macht da Salomo total versagt. In seinem Alter. Dann ist es noch schlimmer gekommen. Der Sohn vom Salomo, Bürgerkrieg, Reichsteilung und dann fast immer nur ungehorsam. Ein Teil von dem ganzen Reich, Nordreich, ist verschwunden in der assyrischen Gefangenschaft. Zuerst haben sie verschwunden, bis heute nicht mehr auffindbar. Und dann Südreich, Juda und Benjamin in die babylonische Gefangenschaft. Hat noch einige gute Könige gehabt zwischen ihnen, immer wieder wie Hiskia, Josia, aber zwischen eigentlich durchwegs gottlose Könige. Dann assyrische Gefangenschaft, babylonische Gefangenschaft, Rückkehr, aber nach der Rückkehr nichts mehr vom Nachkommen Davids. Da war kein König mehr von David, kein Königstum, die waren ja nicht mehr frei gewesen, zuerst von der babylonischen Herrschaft und der griechischen Herrschaft und der römischen Herrschaft. Und ja, kein Nachkommen von David. Was ist mit dem ewig? Wo Gott gesagt hat, dieses Königtum geht nie mehr unter. Und jetzt kommt die Auflösung. In diesem Text steckt so viel Jesus im Alten Testament, also das ist so komprimiert. Der Text ist voll von Jesus. Der König, der hier ein ewiges Königtum wird haben, das nie untergeht, das ist Jesus. Das ist sein Königreich. Und das sagt Gott dem David voraus. Jahrhunderte voraus. Jesus ist gekommen. und ist Nachkommen ein Mensch noch von David. Das ist das, was die Evangelium bezeugen. Darum sind die zwei Geschlechtsregister in dem Evangelium so wichtig. Die sind ganz entscheidend. Der Matthäus und der Lukas und beide weisen nachher, Jesus kommt aus einer Familie, die nachweisen kann, wir sind Nachkommen vom König David. Und jetzt trifft sich hier das ganz tiefe Geheimnis. David hat das natürlich nicht so verstehen können. Das ist ihm wie geheimnisvoll vorgekommen, dass er nicht ihre Teufel nachvollziehen konnte, aber weiss noch, dass hier das Geheimnis jetzt auftritt, wo sich zwei Linien treffen. Jesus, Gott wird in Jesus Mensch. Kommt als Mensch in die Linie von David. Als ein menschlicher Nachkommen. Und zugleich bleibt Jesus ganz Gott. Ein für uns immer noch fast unfassbares Geheimnis. Wo Jesus gekommen ist, Gott wird in Jesus Mensch. Und das wird hier prophetisch vorausgesagt. Also das bewegt mich immer wieder neu. Jesus ist der ewige König. Und das wird hier gesagt, viele Jahrhunderte bevor Jesus gekommen ist. In einer ganz geheimnisvollen Art. Es bestätigt, jawohl, das Königtum von David geht in dem Sinn nie unter. Jesus bleibt ewig, sein Reich wird nie untergehen. Die Prophezeiung erfüllt sich. Wir haben am Anfang einen Text gelesen worden vom Severin aus Apostelgeschichte Kapitel 2 aus der Pfingstpredigt von Petrus. Vorangehend geht ein ganz spannender Text. Der Petrus ist ja dann Prediger und zeigt den Juden auf, Jesus ist der Retter. Viele haben ja eben Jesus abgelehnt, haben Mühe gehabt, kann es doch nicht sein und so. Und dann predigt Jesus ganz mutig Jesus als Retter. Und jetzt erklärt er, und jetzt ist ganz spannend, Apostelgeschichte Kapitel 2, ich denke, ja genau, hier eine kurze Zusammenfassung, so der Kern aus dem Text, greift der Petrus in seiner Pfingstpredigt genau auf den Text aus 2. Samuel 7 auf, greift den Text auf. Und sagt, David sah es in die Zukunft und sagte die Auferstehung des Christus voraus. Diese Weissagung, also 2. Samuel 7, das wir vorhin geblendet haben, bezog sich auf Jesus, den Gott von den Toten auferweckt hat. Also er sagt, schaut der Text an, Gott hat dem David das ewige Königtum versprochen, aber die sind ja alle gestorben, oder? Man kann bis heute nicht mehr nachweisen, wer Nachfolger ist vom David. Die Geschlechtsregister sind nach der Eroberung 70 nach Christus von den Römern, wo sie Jerusalem erobert haben. Das ist alles vernichtet worden, gibt es nichts mehr. Kein Jude könnte nachweisen, dass er Nachkommen ist vom David. Und der Petrus sagt, aber Jesus ist von den Toten verstanden. Jesus lebt ewig und er ist ein Nachkommen vom David. Schaut, da erfüllt sich das in Jesus. Ihr seid nicht daneben, wenn ihr an Jesus glaubt. Nicht daneben, sondern ihr seid genau auf der richtigen Spur. Also er nimmt den Text, um zu beweisen, Jesus ist der ewige König. Wenn ich mir das einfach so vor Augen führe, denke ich, was für ein Fundament haben wir in unserem Glauben an Jesus? Wenn vier Jahrhunderte einfach Gott Geschichte schreibt, Sachen voraussagt, die sich dann erfüllen, und wir im Rückblick können sagen, ah ja, genau. Ich bin wieder neu fasziniert von dem Fundament, das wir haben, unserem Glauben an Jesus, von der Bibel, von diesen Wahrheiten. Und muss ich ehrlich sagen, wenn ich manchmal so sehe, heute ist ja das Modern irgendwo im Garten eine Buddha-Statue aufstellen oder irgend so ein bisschen, und denke, das ist so erbärmlich. Da steht ja nichts dahinter, nichts. Das ist eine totale Leere. Nichts. Ist uns das bewusst? Was wir heute in unserem Glauben an Jesus, was für eine Sicherheit, was für einen Inhalt. Ja, gewaltig. Ich möchte hier noch eine kleine Nachlese machen zu diesem Text, und zwar zwei Sachen aufgreifen. Das eine, wo der David das so zu hören bekommen hat, ist natürlich extrem beeindruckend gewesen, oder? Aber er hat das menschlich verstanden. Wow, ich will immer nachkommen, es wird nie untergehen. Das schon nicht so richtig vorstellen, wie das dann wirklich ganz ferne Zukunft ist. Also, das ist ja unglaublich ewig, oder? Das hört ja nie auf, hat das so gesehen. Ich war sicher ganz fest beeindruckt gewesen von diesen Aussagen. Übrigens, er hat dann den Tempel ja nicht bauen. Hat es aber nicht sein können, alle Vorbereitungen zu treffen. Also er ist so gerade eine Grenze gegangen von nicht bauen und doch bauen. Er hat eigentlich alles parat gemacht, das Salomo. Jetzt eigentlich nur noch zusammensetzen in einen Baukasten. Oder? Aber immerhin hat er es nicht selber gemacht. Aber so ein der Blick in die Zukunft. Und jetzt sagt der David so, und er Gott eine Antwort gibt oder darauf reagiert, schon gewaltig, was du vorhast und so, sagt er. Und jetzt, Gott, mein Herr, gibst du mir und deinem Nachkommen zu allem anderen noch eine Zusage, die bis in ferne Zukunft reicht. Ich habe eine Verheißung, boah, die geht so weit. Und jetzt kommt eine Frage. Wie eine Frage, ist ganz geheimnisvoll in diesem Text. Ist das allen Menschen bestimmt, Gott, mein Herr? Er merkt irgendwie, jetzt hat Gott zu mir ihre Dimension kritisch sprengt, das jetzt Bekannte, oder? Das wird jetzt gesprengt. So, das Bekannte, einfach ein Königreich und danach kommen und irgendein ist verfedert, oder? Das wird hier gesprengt. Und er stellt die Frage, ist das allen bestimmt, die ferne Zukunft allen Menschen? Und die Antwort ist ganz klar, die steht hier nicht im Text. Ja, das ist ja das Schöne. Ja, es ist für alle Menschen bestimmt. Also David, das, was hier wird geschehen, wie Gott Geschichte schreibt, das ist für alle Menschen, die Nachkommen, Menschen, Jesus, das ist für alle Menschen. Und jetzt merken wir die Linie, die Gott hier geredet hat, vor langer, langer Zeit. Wir schauen weit, weit zurück, fast 3000 Jahre, oder, wo der Text geschrieben worden ist. Und jetzt sind wir hier zu Umiswald. Ganz andere Zeit. Und jetzt muss ich euch sagen, der Text trifft voll auf uns zu. Das ist für uns bestimmt. Das Geheimnis, der Paulus sagt, ja, das ist früheren Geschlechtern noch verborgen gewesen, was hier geschrieben steht. Und jetzt hat Gott enthüllt, oder? Jesus, der Retter, ist gekommen für alle Menschen, um sich ein neues Volk zu bilden. Ein Königreich, das auf dem Fundament fußt, vom Volk Israel, von dieser Heilsgeschichte, Gemeinde Jesu. Umfassend, weltumspannend. Das wird hier schon wie schattenhaft angedeutet. Boah, da kommt mal etwas ganz, ganz Gewaltiges. David, du hast schon viel erlebt mit mir und ich staune, wie du beeindruckt bist von mir, von dem lebendigen Gott, aber weißt, ich habe noch viel, viel mehr vor. Du hast gesagt, okay, ja, unser Königreich, Volk Israel, das ist das Nonplusultra, oder? Und Gott denkt, nein, das ist nicht, weißt, da ist ja noch zu viel versagen, oder? Ich habe noch viel etwas Größeres vor. Viel etwas Größeres. Meine Gemeinde. Das ewige Reich, wo Menschen, die zum Glauben kommen an Jesus, dürfen dazugehören. Übrigens, mich macht das so, erfüllt das so mit der Freude, dass Gott Zukunft kennt. Also das, was hier Gott sagt, was er ankündigt, Gott hat natürlich gewusst, das wird in Jesus sich erfüllen. Ich Mensch würde in Jesus, wird das alles sich erfüllen. Der David, das war für ihn so noch nicht bekannt gewesen, aber Gott hat die Geschichte einfach konsequent geschrieben, oder? Jesus ist gekommen. Und zwar als Nachkommen von David, der Mensch noch. Und Gott hat die Geschichte weitergeschrieben. Gott hat die Geschichte geschrieben bis heute, bis hier nach Sumisalt. Und Gott schreibt Geschichte mit dir, wenn du in der Nachfolge Jesus stehst, dann bist du im Plan Gottes eingebettet. Nicht einfach daneben und denkst, ja schön, aber das betrifft mich nicht. Nein, das betrifft dich voll. Du darfst voll dazugehören zu dieser Geschichte, wo Gott schreibt mit dieser Gemeinde hier. Wo Gott schreibt mit deinem ganz persönlichen Leben. Boah. bin ich auch fast so beeindruckt wie der David, oder? Wow. Und das ist ja noch spannend. Das Zweite hier, in dieser Nachlesung von dieser Geschichte, Gott erbarmt sich über unser Versagen. Erbarmt sich. Gott hat gewusst, die Nachkommen von David werden vollständig versagen. Wenn die Geschichte liest, wie es dann weitergegangen ist, oder? Die gottlosen Könige, ein Mann haben, den ganzen Götzendienst, der dann gekommen ist. Und das ist nur Versagen. Bis zum Untergang. Und dass sich Gott über das Versagen von uns Menschen erbarmt. Und die Lösung einbaut. Nämlich die Rettung durch Jesus. Wir brauchen Jesus. Das macht der Text so klar, oder? Er sagt, ja, du denkst jetzt deine Nachkommen und das wird gut kommen, aber es sind eigentlich nicht deine Nachkommen. Sondern ich bin selber der lebendige Gott, der sich auch über dein Versagen, über euer Versagen erbarmt. Und es wird sichtbar, das Erbarmen wird sichtbar durch Jesus. Jesus allein. Das ist eigentlich die Hauptbotschaft von diesem Text. Es ist Jesus. Ich werde dir ein Haus bauen. Ich baue die Rettung. Ich bin der Weg in den Himmel. Es ist Jesus. Und noch ein letzter Gedanke. Der David ist sehr beeindruckt. Und jetzt kommt so wie ein Stück Demut zum Ausdruck. David natürlich, wow. Und dann sagt Gott ihm, schau mal, ich habe mich so über dich erbarmt, David. Ich habe dich zum Herrscher über mein Volk Israel gemacht, wo du noch draußen bei der Schaf gewesen bist. Als ganz einfacher Hirtenbub, oder? Und dann habe ich dich von diesem Hirtenbub sie weggenommen und habe dich zum König gemacht. Aber das habe ich gemacht. Das hast du nicht selber geleistet. Ich habe dich so aufgeklüpft. Und es wird unterstrichen, weißt, es ist alles in diesem Text, 2. Samuel 7, wo der David einfach so von Gott überwältigt wird. Du redest mit mir, sagt jetzt die Antwort von David, wie mit jemandem, der etwas ganz Besonderes ist, mein Herr. Also David hat gemerkt, was verspricht mir Gott? Bin ich wirklich so etwas Besonderes? So etwas Besonderes? Mehr als ein normaler König, wo ein ewiges Königstum wird, irgendwo fussen. Was kann ich noch zu dir sagen, da du mir so viel Ehre erweist? Du hast mich so erhoben. Durch Jesus haben wir so eine unglaublich schöne Stellung bekommen. Wir sind so erhoben. Wir sind eingestiegen mit dem Allerheiligsten, also der Gegenwart Gottes, was so unter einer Blache gelegen ist, oder? Und der David sagt, es geht nicht. Es ist ein bisschen symbolisch, es geht nicht ums Äußere, sondern es geht um den Inhalt. Darum hat Gott ja gesagt, ich habe noch nie befohlen, einen Tempel zu bauen. Es geht um den Inhalt. Und für mich so der Schlussgedanke, Jesus kommt in unser Leben durch den Glauben an ihn. Und das ist das Schönste, was wir uns überhaupt vorstellen können in unser Leben. Ist dir das bewusst? Das Schönste, was es gibt, auf Himmel und Erde, kommt persönlich in unser Leben. Das darf schon ein bisschen ausstrahlen, oder? Obwohl wir jetzt vielleicht eben nicht so schön sind. Also ich meine jetzt nicht das Äußere, da kann man darüber diskutieren. Und vergeht sowieso aber so der Charakter oder Sinn des Lebens und so. Also, ja, das darf schon, gerade weil das Schönste in uns ist, Jesus selber, darf schon auch immer schöner werden. Also das ist ja dann der Prozess vom Glaubenswachstum. Aber die Gedanken, wow, ist das möglich, dass ich als ganz normaler Mensch so erhoben werde, das Schönste, das Herrlichste, Jesus selber, in meinem Leben Einzug hält. Und die eigentliche Erhöhung kommt ja dann, wenn wir vollendet sind im Himmel, da sagen und sagen, Herr, du hast mir ein Haus gebaut. Du hast das da. Nicht ich, sondern du allein. Amen.